Wir kommen zu Römer Kapitel 7. Der Gerechtfertigte und das Gesetz. Der Gerechtfertigte und das Gesetz. Wir hatten die ersten 6 Verse besprochen unter dem Thema Grundsätzliches über die Beziehung zum Gesetz. Und dann hatten wir die Verse 7 bis 14 besprochen, wo Paulus von seiner Begegnung mit dem Gesetz spricht, die sehr schmerzlich war, aber dennoch sehr, sehr lehrreich. Die zwei gehen oft Hand in Hand. Und wir waren auch zum dritten Abschnitt in diesem Kapitel gekommen, zu den Versen 14 bis 20. Da diese Verse so viel Problematik bergen, so viele Schwierigkeiten bereiten, für Christen in den Gemeinden, auch für die Ausleger, hatte ich mir Zeit genommen, einige einleitende Worte zu sagen zu diesem Abschnitt. Wir machen jetzt Fortschritt mit der Betrachtung dieser Verse. In den Versen 15 und 16 haben wir eine erste Schilderung der neuen Erfahrung des Apostels mit dem Gesetz, was das Thema dieses Abschnittes ist. Die neue Erfahrung des Apostels mit dem Gesetz. Und hier gibt es zwei Schilderungen dieser Erfahrung. Eine erste haben wir in den Versen 15 und 16. Und diese sind wiederum aufgeteilt in zwei Kurzteile. In Vers 15 schildert Paulus das Tun, sein Tun, und in Vers 16 zieht er die Schlussfolgerung. Vers 15, das Tun. Denn was ich bewirke, kenne ich nicht, so wörtlich. Aber dieser Ausdruck, kenne ich nicht, kann auch verschieden übersetzt werden. Man könnte lesen, ist mir fremd. Das heißt, es befremdet mich, wenn ich feststelle, was eigentlich hier geschieht. Was ich bewirke, kenne ich nicht, das heißt umgekehrt in der verneinenden Form, ist mir fremd. Oder man könnte sagen, ich bejahe es nicht, ich stimme dem nicht zu, ich tue hier etwas, das ich eigentlich nicht tun wollte. Also, es befremdet ihn, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, dieses übe ich aus. Wann? Immer? Nein. Dann, wann er es tut. Dann. Und das ist der Fall bei jedem von uns. Ich hoffe wenigstens. Ich hoffe, dass wir nicht zustimmen, wenn wir das tun, was wir nicht tun sollten. Ich hoffe, dass das Gesetz fest verankert ist, Gottes Wort, Gottes Weisung in unserem Geist, in unserem inneren Menschen, wie Paulus bekennt, am Schluss des Kapitels. Und wenn dann das Fleisch, unser Wesen mit uns durchgeht, dass wir das nicht bejahen, sondern dass es für uns tatsächlich etwas Fremdes ist. Ja? Gott sei Dank, wenn das so ist. Das ist der Fall, das beschreibt genau das, was geschieht, wenn ein Christ, der wirklich ernste Sache mit Gott machen will, sündigt. Und das kommt bei jedem von uns vor. Leider. Was ich will, oder was ich, nicht was ich will, dieses tue ich, sondern was ich hasse, das ist es, das ich ausübe, wenn ich sündige. Vers 16, die Schlussfolgerung. Wenn aber das, das ich nicht will, dieses ich ausübe, ist nicht immer so, aber wenn es der Fall ist, dass das es ist, was ich ausübe, stimme ich dem Gesetz bei, dem Gesetz Gottes, ob es in geschriebener Form im Gesetz Moses ist oder in meinem Innern, stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. In der Tat, ich gebe ihm Recht. In Vers 17 haben wir die zweite Schilderung, 17 bis 20. Und wieder ist dieser Abschnitt, dieser Kurzabschnitt, aufgeteilt in zwei Kurzteile. 17 bis 19, dieses Mal nicht das Tun, sondern der Täter. Und in Vers 20 wieder, wie vorhin, die Schlussfolgerung. 17 bis 19, der Täter. Aber nun bewirke nicht länger ich es, genau lesen, nicht zu schnell Widersprüche finden wollen. Es gibt keine im Wort Gottes. Das muss vorher klar sein. Das darf bei mir überhaupt nicht aufkommen, diese Frage. Könnte das nicht ein Widerspruch sein? Nein, es könnte nicht. Fertig. Ja, aber. Nein, nicht aber. Der Unterschied zwischen Zacharias und Maria war nicht so sehr, dass sie verschiedene Fragen stellten an Gabriel, den himmlischen Boten. Die Frage war fast genau gleich formuliert. Aber die Frage von Zacharias war die typische Frage eines Studenten jener Zeit, als ich noch mit der Studentenmission arbeitete. Ein Infragestellen. Also keine echte Frage. Wie soll das sein, Herr Gabriel? Gabriel beantwortet die Frage nicht. Zunächst, du glaubst nicht, du rechnest nicht mit einem Gott der Unmöglichkeiten, das heißt, der Unmöglichkeiten für möglich macht, sondern so und so. Deine Frau wird schon ein Kind kriegen. Es mag dich überraschen, aber sie wird ein Kind kriegen, ob du es glaubst oder nicht. Ja. Er hatte aber gleichsam gesagt, du Gabriel, du kennst meine Frau nicht. Du erzählst da einiges. Ja, ich kenne meine Frau. Wir haben schon lange ein Kind haben wollen. Jetzt ist alles vorbei. Es ist zu spät. Ja. Was sagt Maria? Die kann das auch nicht verstehen. Die hat keine Beziehung, Geschlechtsbeziehung zu einem Mann. Sie ist zwar verlobt, aber sie leben nicht zusammen. Sie kennt also wie ein Ehemann keinen Mann. Aber das braucht es, um Kinder zu haben. In jener Zeit muss man verheiratet sein, um Kinder zu kriegen. Ja. Also wie soll das jetzt sein? Denn sie rechnet damit, dass es bald geschieht, ja? Nicht nach der Hochzeit erst, ja? Wenn der kommt und sagt, du wirst ein Kind kriegen, dann muss das aber sehr bald geschehen. Aber ich bin gar nicht verheiratet und die Aussicht, also die Hochzeit steht nicht unmittelbar bevor, offenbar. Wie soll das sein, Herr Bote? Ja. Ich hätte gern gewusst, wenn Sie nicht etwas dagegen haben, dass Sie es mir sagen könnten, ja? Dürfte ich das erfahren? Ich glaube Ihnen, ja, aber ich weiß nicht, wie es geschieht. Könntest du mir das sagen? Ja. Sie will wissen, wie es geschieht. Ja. Also, wenn es hier heißt, zurück zu unserem Text, bewirke nicht länger ich es, in einem gewissen Sinne ja, in einem gewissen Sinne nein. Die Brüder unserer Gemeinde, Die haben das nun schon so viel gehört, dass es fast für sie lustig ist, wenn ich es sage. Aber sie hören manchmal aus meinem Munde, das hängt davon ab. Ja, das hängt davon ab. Es ist nicht so eindeutig. Ja. Man muss den Aspekt berücksichtigen. Dieselbe Formulierung kann so für diese Situation gelten, aber es kann auch anders sein. Wovon sprechen wir eigentlich, ja? Wenn wir vom Schuldigen sprechen, dann sprechen wir von Paulus. Er ist schuldig, dass er gesündigt hat. Aber jetzt geht es darum, wirklich einmal festzustellen, festzulegen, wo kommt dieses Wirken eigentlich her? Woher stammt das? Und dann sagt er, es kam nicht von mir. Es kam von etwas, das in mir wohnt. Ich habe zwar eingewilligt, aber da ist nicht die Quelle, da ist nicht der Ursprung. Er will genau festlegen die Quelle. Nicht länger ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Das Gesetz der Sünde, von dem wir heute Morgen sprachen,
die Sünde in mir. Dort liegt der Ursprung, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Gutes nicht wohnt. In mir, in ihm selbst, ist schon Gutes. Gott wohnt in ihm. Christus, der Heilige Geist, das Wort Gottes, alles Gutes. Aber jetzt spezifiziert er, in meinem Fleisch, in dieser Beziehung, in dieser Hinsicht, ist nichts, das Gott wohlgefallen könnte. Da weist er hin auf seine Verderbtheit. Und in der Theologie sagen wir totale Verderbtheit. Total unfähig, Gott so zu gefallen, dass er von mir beeindruckt wäre und er müsste mich durch die Tore des Himmels einziehen lassen. Nein, keinerlei Qualifikationen für den Himmel, keine. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Gutes nicht wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Ist das gut? Ja. Aber an das Gute hat er eben nicht gedacht. Aber dieses Wollen ist bei mir vorhanden. Aber das Bewirken des Edlen finde ich nicht. Dort, wo Kraft sein sollte, Gottes Willen zu tun, da ist eine Leere, keine Reaktion. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Schlechte, das ich nicht will, das Faule, dieses tue ich, wann ich sündige. Nicht immer. Paulus beschreibt, was geschieht, wenn man sündigt und warum man sündigt. Das wird hier einmal klargelegt, sehr deutlich. Jetzt die Schlussfolgerung, nachdem er sich selbst als Täter bzw. den Täter in ihm identifiziert hat. Wenn aber das, das ich nicht will, dieses ich ausübe, bewirke nicht länger ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Jetzt hat er auseinandergehalten, sehr fein. Jetzt kommen wir zum Ergebnis. Er hat jetzt seine neue Erfahrung als Christ. Er sprach ja 7 bis 14 in der Vergangenheitsform und beschrieb die Begegnung mit dem Gesetz, als er noch im Fleisch war. Aber die Natur bzw. die Art und die damals dazu beitrug, dass er sündigte, ist immer noch bei ihm, stellt er fest, trotz dessen, dass der Wohnort sich gewechselt hat. Und das befremdet ihn. Du, ich mache immer noch dasselbe. Ich sündige immer noch. Ich habe immer noch dieses Rebellische in mir gegen Gottes Wort. Und das macht ihm Mühe. Das macht ihm Mühe. Jetzt die Zusammenfassung, das Fazit, das Ergebnis. Der Strich wird gezogen, jetzt wird addiert, beziehungsweise die Rechnung wird jetzt vorgehalten. Auch hier können wir dieses Ergebnis in Fragmente, in Kurztexte aufteilen. 21 bis 23, der Befund wird vorgelegt und dann haben wir die Reaktionen. Also der Befund wird vorgelegt in Versen 21 bis 23. So finde ich dann das Gesetz, dass bei mir, der ich das Edle ausüben will, bei mir das Schlechte vorhanden ist. Denn ich habe Freude am Gesetz Gottes. Stellt also ein zweites fest. Freude am Gesetz Gottes. Nach dem inneren Menschen, aber ich sehe ein anderes Gesetz. Etwas, das wie von selbst irgendwohin tendieren möchte. Wie ein Mechanismus gleichsam. Ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, vergleiche man 6 Vers 13, das gegen das Gesetz meines Denksinnes Krieg führt. Denksinn, ein schwieriges Wort, aber in der Übersetzung muss man eben das beste Wort finden, das zur Hand liegt, zur Hand ist. Und wenn es kein besseres Wort ist, gibt, dann muss man das nächstbeste nehmen. Wir haben kein Wort in der ganzen deutschen Sprache, das zufriedenstellend das griechische Wort übersetzt, das hier steht. In der englischen Bibel ist es sehr einfach. Da haben wir ein ausgezeichnetes Wort, das fast genau das wiedergibt. Mind. Wenn Sie Englisch sprechen oder gelernt haben zu Genüge, sodass Sie wissen, was mind ist, ein sehr großes Wort, wie auch nous im Griechischen, dann können Sie das Wort besser verstehen. Aber im Deutschen stehen uns einige Wörter zur Verfügung. Wir haben nämlich kein einzelnes Wort, das das ganze Organ, mit dem wir denken, bezeichnen würde. Eigenartigerweise ist die deutsche Sprache nie dazu gekommen, ein Substantiv zu finden für dieses. Sinn übersetzt Luther manchmal. Das gebrauchen wir heute nicht mehr so oft. Wir können es hier und da vielleicht noch verwenden. Denksinn ist das Eigentliche. Der Sinn oder das Denkorgan. Aber stellen Sie sich vor, ich würde jetzt überall Denkorgan übersetzen. Ja? Befremdet doch irgendwie. Ich finde, mit Denksinn kommen wir mit etwas weniger Schwierigkeiten aus. Ich denke, damit könnte der Leser sich mit der Zeit abfinden. Welches sind dann die anderen Wörter? Luther kann Gemüt gebrauchen. Das ist auch ein älteres Wort. Wir verstehen heute vielleicht etwas anderes dabei. Vernunft, Verstand oder wie gesagt Sinn. Oder wir könnten auch sagen heute das Denken, sagen wir oft. Damit ist auch das Denkorgan gemeint. Das ist, wovon hier die Rede ist. In dem Bereich, wo er denkt, hat er ein Gesetz, eine Konstante, gegen welches Krieg geführt wird. Er lebt also wie ein Schlachtfeld. Er ist das Feld, auf dem ein Krieg geführt wird. Und das macht ihm große Mühe. Ich habe Freude am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, welches gegen das Gesetz Gottes meines Denksinnes Krieg führt und mich nimmt und zu einem Gefangenen des Gesetzes Sünde macht, wenn ich es zulasse. Das ist, was geschieht, wenn ich sündige. Des Gesetzes Sünde. Das Gesetz Sünde ist nun der neue Herr, das in meinen Gliedern ist. Ja, das ist der Befund, das stellt er fest. Er findet also ein böses Gesetz, das stärker ist als sein Wille zum Guten. Alles dieses geschieht, wenn ich alleine bin. Wenn ich nicht die Gnade Gottes in Anspruch nehme. Wenn Gott nicht handeln darf. Wenn ich Gottes Wille, das heißt Gottes Gesetz, ausführen will, erfüllen will. Wenn ich dem Gesetz gegenübergestellt bin und ich will Gottes Willen tun, das ist oft der Fall als Christen bei uns. Dann sieht das so aus. Paulus zeigt, wie notwendig wir sind, wir die Gnade Gottes haben, wie angewiesen wir sind auf Gott. Und wir haben hier eine ausgezeichnete Darstellung des Wortes Jesu in Johannes 15, Vers 5. Ohne mich vermögt ihr nichts zu tun. Nichts. Er findet ein böses Gesetz, das stärker ist, denn sein Wille zum Guten. Der Befund wird etwas ausführlich in den Versen 22 und 23 beschrieben, die wir eben gelesen haben. Er spricht von einer Spannung zwischen zwei Gesetzen oder zweierlei Wille. Dem Gesetz Gottes, an dem er Freude hat im inneren Menschen, im Denken, und dem Gesetz Sünde in den Gliedern, das Krieg führt und ihn gefangen nimmt. Das ist der Befund, jetzt die Reaktionen. Es sind mehrere Reaktionen. Seine erste, Vers 24, ich, elender Mensch, Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Zuerst etwas zur Übersetzung. Und das Problem betrifft das Pronomen diesen. Wo soll es stehen? Das Griechische erlaubt zwei Lösungen. Entweder ich übersetze, wer wird mich retten von dem Leibe dieses Todes, was nahe liegt, was die Wortstellung betrifft, oder ich darf übersetzen von diesem Leibe des Todes. Bis vor kurzem habe ich die erstere Lösung gehabt. Aber weil die andere möglich ist, muss ich jetzt einen Grund finden für die Lösung, die ich wähle. Und es gibt einen Grund für jede Lösung. Der Grund für die Lösung, wer wird mich retten von dem Leibe dieses Todes? Der Grund dafür wäre die Wortstellung. Aber diese ist nicht immer maßgebend. Das muss ich auch wissen, als Griechischkenner. Die zweite Lösung, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes, hat auch einen Grund für sich. Nämlich, die Frage stellt sich, wo hat Paulus von dem Tode gesprochen, den er diesen Tod nennen kann? Wer wird mich retten von dem Leibe dieses Todes? Welchen Todes? Welchen? Er hat von keinem Tode so gesprochen, dass er unmittelbar dieses Pronomen gebrauchen könnte. Aber er hat von dem Leibe gesprochen, den Gliedern, in welchen Sünde wohnt. Dass Tod auf Sünde folgt, das ist klar. Aber jetzt spricht er ausdrücklich vom Tode. Und da scheint mir, ist das doch besser zu übersetzen, von diesem Leibe des Todes. Aber so erheblich ist die Frage auch nicht, wir können gleich weitergehen. Ich, elender Mensch, Entschuldigung, dass ich Sie so enttäuschen muss, zuerst tue ich, obwohl die Frage höchst wichtig wäre, und dann lasse ich sie auf der anderen Seite vom Pferd runter, nicht wahr? Frage. Warum dieser Klageruf? Warum dieser Klageruf? Ich, elender Mensch. Er ist weder ein Ruf nach dem Tode, wie einige Exegeten vielleicht es haben möchten, die nicht sorgfältig genug ihre Bibel lesen, auch kein großes Interesse daran hätten, weil sie eben Kritiker Gottes sind. Noch ein Ausdruck der Leibfeindlichkeit, was bei einigen anderen etwas näher liegen würde. Auch das dürfen wir nicht gestatten. Es ist weder ein Ruf nach dem Tode, noch ein Ausdruck der Leibfeindlichkeit, sondern der Punkt, zu dem Gott ihn durch sein Gesetz, das heißt durch Gottes Gesetz, gebracht hat. Er hat hier einen Mann vor sich, der nun wirklich Gott meint. Er will eigentlich Gottes Willen tun. Und wenn das der Fall ist, wenn Gott einen solchen hat, dann kann er es sich leisten, ihn mitzunehmen und zu sagen, jetzt komm einmal, Paulus, du hast da einige Auffassungen bei dir. Ich möchte dich gern heilen, um nicht zu sagen kurieren. Ja. Wozu führt das eigentlich, wenn du so denkst, wie du denkst? Komm mit, versuch's einmal. Aber Gott verlässt ihn nicht. Er begleitet ihn. Es ist sein Wort schließlich, das Gesetz. Ja. Und da ist er und da fängt er ihn auf. Dorthin hat Gott ihn gebracht. Ich, elender Mensch, Gott will einen jeden von uns an das Ende seines Selbst bringen. Weil er geehrt werden will, weil er uns zu sich bringen will. Und es geht nicht eher. Entweder ich oder Gott. Gott darf von seinem Wesen her und von seiner Stellung im Universum her keinen Konkurrenten dulden. Und er wird es auch nicht. Aber er will mich, hat mich geschaffen, aber nicht als Konkurrenten, sondern als einen Untertanen, der ihn von ganzem Herzen lieben würde. Und so muss Paulus auf diesem Wege zum Ende seines Selbst kommen und dann ausrufen, wer? Ein anderer also, das Gesetz hilft mir nicht, kann mir nicht helfen, ist ohnmächtig, ich kann mir selbst nicht helfen. Endlich einmal fragt er nach einem Retter, einem anderen. Und genau das wollte Gott, dass er fragt. Das war genau das, was Gott begrüßte. Und der Retter ist da. Der Retter ist da. Aber er muss anerkannt werden. Auch als Christ müssen wir dorthin kommen, immer wieder. Die ganze Schrift ist voll von schweizerischer Landschaft. Bergab, bergauf, bergab, bergauf. Nicht denke ich an Niederlage und Sieg, sondern ich denke an den Weg, der nach unten führt, wo wir ans Ende unseres eigenen Weges kommen und dort Gott dann gerade unten, wo er hingekommen ist, finden und dass er uns dann wieder bergauf führen kann. Aber da diese Lektion nie zu Ende gelernt wird, bis zur Vollendung geht's wieder bergab, um wieder bergauf zu gehen. Und Gott sei Dank, wenn es weitergeht, ja, weitergeht, Richtung Vollendung. Was ist das Ende? Christusähnlichkeit, das Ziel Gottes, als er Adam und Eva schuf, und das Ziel hat er nie verlassen. Das Ziel greift er wieder auf mit Christus, dem vollkommenen Ebenbilde. Und jetzt werden wir Gott ähnlich, erreichen wir das Ziel von 1. Mose 1 über dieses vollkommene Bild. Passen Sie einmal auf, Kolosser Kapitel 1, 13 und 14 und 15. Ebenbild steht in unmittelbarer Nähe zum Erlöser. Ebenbild, Jesus als Ebenbild, ist das Mittel Gottes zur Rettung. Das Ebenbild Gottes ist der, der uns rettet. Er, der Gottes vollkommenes Bild war, wurde verstümmelt, wie wir verstümmelt waren. Jesaja 52, Ende. Wir sahen ihn, das ist 53, aber in Kapitel 52 soll es wohl heißen, da war keine Gestalt, er sah nicht mehr so aus, dass wir bei ihm einen Menschen erkennen könnten. Das sind wir durch die Sünde geworden, und er wurde das an unserer Stelle, damit wir neu geschaffen würden ins Bild Gottes, damit wir dem Auferstandenen ähnlich würden. Warum dieser Klageruf? Er ist weder ein Ruf nach dem Tode noch ein Ausdruck der Leibfeindlichkeit, sondern der Punkt, zu dem Gott ihn durch sein Gesetz gebracht hat. Solange er nämlich im Leibe lebt, hat er das Gesetz innewohnen der Sünde bei sich. Dieses vermag er jedoch nie ganz zu überwinden. Er ist also zum Tode verurteilt. Er hat aber den legitimen Schöpfungswunsch zu leben. Er will sein. Seine Erfüllung aber ist aussichtslos, das heißt die Erfüllung dieses Wunsches. Er kann es nicht fertigbringen, am Leben zu bleiben. Er ist dem Tode verurteilt, so oder so. Daher der Ruf nach einem Retter. Dieser Ruf bringt zum Ausdruck, er kann sich selbst nicht helfen. Das Gesetz kann nicht helfen. Es ist vielmehr der Richter, der ihn verurteilt. Der Retter muss jemand anders sein als das Gesetz oder Paulus. Die zweite Reaktion. Kommt er nun aber zu dieser dreifachen Erkenntnis und ruft, so ist die Antwort sofort da. Die Antwort und der Dank sind verschmolzen. Die Antwort lautet, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist zweierlei in einem. So schnell geht das, wenn man dort ist, wo Gott einen hinbringen will. Erkenntnis des Retters und Dank wird eine Sache, wird ein Satz. Ich danke Gott, durch Jesus Christus ist die Rettung da, und ich danke Gott durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus kommt die Rettung, aber auch die Möglichkeit, für Gott da zu sein. Interessant, dass Paulus großen Wert legt, auch an anderer Stelle, dass es Jesus Christus braucht, damit wir Gott danken können. Dankt Gott durch Jesus Christus. Einige Male im Neuen Testament. Das heißt, auch für die erste Aufgabe eines Christen, vergleichen Sie Hebräer 13, Vers 15. Das Lob der Lippen ist eins der ersten Opfer, die ein Christ bringen kann. Auch gerade dazu braucht es Gott. Wir können nichts ohne Gott tun. Interessant, wie viel hier eingepackt ist in diesen kurzen Worten. Die Antwort und der Dank sind verschmolzen. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. 25 Anfang. Am Schluss haben wir dann ein zusammengefasstes Ergebnis seines Ringens. Vers 25 Mitte, das heißt am Schluss des Kapitels. Dann leiste ich also, ich selbst, er spezifiziert, leibeigenen Dienst. Ja, mit dem Denksinn, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Ich leiste zweimal leibeigenen Dienst. In zwei Richtungen. Dem Denksinn, dort in dem Denksinn leiste ich leibeigenen Dienst, dem Wort Gottes. Im Fleisch, wenn ich der Versuchung erliege, leiste ich dem Gesetz der Sünde leibeigenen Dienst, das heißt, wie wenn ich ein Sklave der Sünde wäre. Abschließende Bemerkungen zu Kapitel 7. Paulus hat nicht behauptet, er müsse immerzu sündigen. Man darf ihm diesen Vorwurf von diesem Standpunkt her nicht machen. Ab Vers 14 hat er auch keine besondere biografische Erfahrung beschrieben. Er hat einmal genau gezeigt, was geschieht, wann man sündigt. Da das Sündigen aber erst in der Begegnung mit dem Gesetz geschieht, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, 1. Johannes 3, ja? Da das Sündigen erst in der Begegnung mit dem Gesetz geschieht, musste Paulus vom Gesetz sprechen, wenn er von Sünde sprechen wollte. Kein Christ, auch nicht der Heiligste, bringt es fertig, nie zu sündigen. Also ist dies seine Beschreibung. Römer 7 ist also die Geschichte eines jeden Christen, doch nicht die ganze Geschichte. Die Geschichte des Sieges haben wir in Kapitel 8. Römer 7 räumt auf mit dem Gedanken, dass man durch Einhalten der Forderungen Gottes seine Gunst erlangen könnte. Das ist weder vor noch nach der persönlichen Heilswende, sprich Bekehrung, möglich. Wer diesen Weg mit einiger Aufrichtigkeit beschreiten will, setzt sich dem Widerwillen Gottes aus. Denn er wird erleben, dass das Gesetz einmal seine Unfähigkeit, der Forderung Gottes nachzukommen, zum anderen sogar seinen angeborenen Widerstand gegen Gottes Willen aufdecken wird. Zum ersten Mal seit Kapitel 7, Vers 6 ist in Kapitel 8 wieder vom Heiligen Geist die Rede. Diese Tatsache stellt diesen Abschnitt dem größeren Teil von Kapitel 7 gegenüber. In Kapitel 7 haben wir Paulus, der versucht, das Gesetz Gottes einzuhalten. In Kapitel 8 ist der Heilige Geist dran, es für uns und in uns zu tun. Und so stehen die zwei Abschnitte, Kapitel 8, wenigstens der erste Teil zunächst, und der letzte Abschnitt von Kapitel 7, einander gegenüber. Andererseits ist im neuen Abschnitt, Kapitel 8, immer noch die Rede von Fleisch und Sünde, was ihn mit dem vorigen verbindet. Zum letzten Mal kommt diese Erwähnung, Fleisch, vor in 8, Vers 13, wo der Apostel den Kampf zusammenfasst. Der Ausdruck in Kapitel 8, Vers 13, Handlungen in Handlungen des Leibes, umschreibt die Tätigkeit des Fleisches und deutet sie somit. Das heißt, Handlungen des Leibes in 8, Vers 13 sind unsere Handlungen, wann wir uns unabhängig machen von Gott. Das ist Fleisch. Es geht nämlich um das von Gott unabhängige Handeln des Gläubigen. Fazit: Römer 7 und 8 haben gemeinsam den Kampf des Christen mit der Sünde. Sie unterscheiden sich aber im Ausgangspunkt. Römer 7 beschreibt den Kampf, der unabhängig von der Hilfe Gottes geführt wird. Römer 8 unter der Führung des Geistes. Kapitel 7 kommt auf die Aussage in Kapitel 3 zurück. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, so hieß es dort. In Kapitel 7 wird aufgezeigt, wie das geschieht, dass das Gesetz Erkenntnis der Sünde bringt, und angekündigt, dass es eine Alternative zur Lebensordnung Gesetz gibt. Nämlich in den ersten Versen von Kapitel 6 hörten wir das schon. Es gibt eine andere Lebensweise. Kapitel 8 beschreibt gerade diese Lebensweise, die gegen Ende von Vers 6 in Kapitel 7 angekündigt wurde. Kapitel 8 beschreibt diese Alternative ausführlich, beschreibt die Möglichkeit und die Hoffnung eines heiligen Lebens durch den Heiligen Geist in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Haben Sie Appetit bekommen auf Kapitel 8? Dann schlagen wir das nächste Kapitel auf. Nach den Schlussworten zu Kapitel 7 jetzt einige einleitenden Worte allgemein zu Kapitel 8, bevor wir in die Verse selbst einsteigen. Zuerst etwas zum Thema Schwachheit, das auch in Kapitel 8 angesprochen ist. Paulus kennt verschiedene Arten von Schwachheit. Die erste, die absolute Schwachheit, das heißt den geistlichen Tod. Die zweite Form, die moralische Schwachheit, die Unfähigkeit, Gottes Willen zu tun. Drittens, die Gewissensschwachheit. Und viertens, die kreatürliche Schwachheit. Die erste Schwachheit finden wir in Römer Kapitel 5, Vers 6. Die zweite finden wir in Kapitel 8, den Versen 3 und 8. Die erste, die absolute, die zweite, die moralische Schwachheit. Das Fleisch war schwach, das Gesetz war schwach wegen des Fleisches. Oder Vers 8, die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Also da haben wir die moralische Schwachheit. Auch Kapitel 7, Vers 14. Die dritte Form von Schwachheit, die Gewissensschwachheit, haben wir in Kapitel 8, Vers 14. Moment einmal. Nein, in Kapitel 14 des Römerbriefes, ja. Da haben wir die Schwachen im Glauben, die mit schwachem Gewissen, so ist es. Und die letzte, die kreatürliche, haben wir in Kapitel 8, in den Versen 22, 23 und dann 26. Gott hilft uns in unserer kreatürlichen Schwachheit, wo wir seufzen. Das ist etwas prägnant jetzt gesprochen. Ich habe mir nicht die Zeit genommen. Das ist nicht das eigentliche Thema, aber für die, die es interessiert und Notizen nehmen, kann es vielleicht ein Studium mal sein. Noch einmal gehen wir durch diese vier Formen. Die erste Form von Schwachheit, der geistliche Tod, die absolute Form, wird überwunden in unserem Leben in der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist das Aufheben des geistlichen Todes, dieser absoluten Schwachheit. Die zweite Form, die moralische, wird überwunden im Wachstum in der Gnade. Wir werden stärker, die Sünde zu überwinden. Die dritte Form von Schwachheit, die Gewissensschwachheit, wird überwunden im Wachstum in der Erkenntnis. Kapitel 14. Wenn wir Gottes Wort besser kennenlernen, kann unser Gewissen stark werden. Und die kreatürliche Schwachheit, die vierte Form, wird überwunden in der Vollendung, wann Jesus wiederkommt und wir den neuen Leib bekommen. Das ist der Hintergrund zu einigen Gedanken in Kapitel 8. Nun zur Thematik und der Gliederung, damit wir den Rahmen haben. Überschrift zu Kapitel 8, man könnte das verschieden umschreiben, aber ich habe es so formuliert einmal: Was das Heil in Christus im Leben des Gerechtfertigten bedeutet. Was es bedeutet. Und die Aufgliederung, nun, Kapitel 8 lässt sich sehr schnell aufteilen in drei Abschnitte. Erster Abschnitt 1 bis 16. Es gibt wohl einige, die Vers 17 hinzunehmen, aber Vers 17 ist schon sehr deutlich, der erste Vers im zweiten Teil. Überschrift für diesen ersten Abschnitt: Es ist dem Gerechtfertigten jetzt möglich, nach dem Willen Gottes zu leben. Es wird von der Möglichkeit gesprochen, Gottes Willen zu tun, ja, nach diesem Willen wirklich zu leben, anstatt in der Sünde zu leben. Zweiter Abschnitt, Verse 17 bis 27. Ein kürzerer Abschnitt, der sich nun mit der Schwachheit befasst, der kreatürlichen Schwachheit. 1 bis 16 befassen sich vornehmlich mit der moralischen Schwachheit. Zweiter Abschnitt, also 17 bis 27. Es bringt, das heißt, das Heil in Christus bringt ihm Hoffnung im Leidenslos. Der Christ kennt ein Leidenslos und das Heil bringt ihm in diesem Los Hoffnung. Und drittens, 28 bis 39, eindeutig ein Abschnitt in sich, ein organischer. Das Heil in Christus verleiht dem Gerechtfertigten Gewissheit über die Zukunft oder, wie es heute Abend schon in der Einleitung sehr gut formuliert wurde, Zukunftsgewissheit, so, das ist besser. Es verleiht ihm Zukunftsgewissheit. So, jetzt haben wir noch etwas Zeit, die Besprechung zu beginnen. Einige Minuten. Erstens, Verse 1 bis 16, das Heil in Christus macht es dem Gerechtfertigten möglich, nach dem Willen Gottes zu leben, Tag aus, Tag ein. Gute Nachricht haben wir hier, Evangelium. Diesen Abschnitt, 1 bis 16, können wir wieder aufgliedern. Die Heilige Schrift ist sehr systematisch, sehr, man sagt auch in der Pädagogik, wenn etwas die richtige Reihenfolge hat, ich denke, es ist, wenn ich mich irre, viermal so leicht, es mitzukriegen und auch auswendig zu lernen. Also achten wir auf die Einteilungen, damit nicht alles durcheinander kommt in unserem Geist. Die Aufgliederung 1 bis 16, eine vierfache. Erster Kurzabschnitt 1 bis 4. Was geschehen ist, ist entscheidend. Wir haben hier viererlei, das entscheidend ist. Wird sehr leicht sein, das mitzunehmen. Was geschehen ist, ist entscheidend, nach den Versen 1 bis 4. Zweiter Kurzabschnitt, was geschieht jetzt, ist entscheidend. 4 bis 10. 4 bis 10. Dritter Kurzabschnitt, was geschehen wird, ist entscheidend. In den Versen 11 bis 13. Und jetzt fragen Sie sich, gibt es noch eine vierte Zeitform? Nein. Wer wir sind, ist entscheidend, nach den Versen 14 bis 16. Wer wir sind, ist ebenfalls entscheidend. Was geschieht und wer wir sind. Also, was bedeutet das Heil in Christus im Leben des Gerechtfertigten? Es ist ihm nun möglich, nach dem Willen Gottes zu leben. 1 bis 4. Entscheidend ist einmal, was geschehen ist. Das Geschehen selbst haben wir in Vers 1 in aller Kürze. Und jetzt werde ich den Vers etwas anders lesen, als er in heutigen Übersetzungen steht. Ich bin nämlich überzeugt, ich darf das wohl sagen, dass die Gründe für das Weglassen des zweiten Teiles von Vers 1 mir nicht genügen, weshalb ich zurückgehe zu der ursprünglichen Fassung von Vers 1. Und ich denke, das ist auch dem Text, dem ganzen Zusammenhang hin entsprechend. Aber ich werde nicht die Zeit haben, das ausführlich zu begründen. Aber damit Sie wissen, warum ich das so lese. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, welche nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Es ist nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Das ist geschehen. Die Verurteilung liegt in der Vergangenheit. Es gibt solches nicht mehr. Das ist Fundament. Das ist wichtig für den Sieg. Was ist der Zusammenhang dieses Verses? Worauf bezieht sich Paulus? Was meint er, wenn er sagt, dann nun? In diesem Fall ist dann nun gar keine Verurteilung. Woraufhin? Was ist sein Grund? Von wo kommt er her? Nun, es gibt einen näheren Zusammenhang und es gibt einen größeren Zusammenhang. Der nähere wären die letzten zwei Verse, die vor Vers 1 vorkamen, 7, 24 und 25. Die geben Anlass zu dieser Aussage. Aber der größere Zusammenhang wäre der ganze Abschnitt ab Vers 21 in Kapitel 3, 3,21 bis Ende Kapitel 7. Liest man diesen ganzen Abschnitt noch einmal, dann kommt man zu diesem Schluss in Kapitel 8, Vers 1. Paulus will also sagen, was ich geschrieben habe, ist Fundament für das, was ich jetzt schreiben will. Der Erweis für diese Aussage, Beweis, sondern das Zeichen dafür, könnten wir sagen, dass es keine Verurteilung gibt für die, die in Christus Jesus sind, haben wir in Vers 2. Denn, Begründung, beachten wir wieder, denn wird mit einem kleinen D geschrieben, ja? Denn das Gesetz des Geistes, und jetzt ist es wichtig, dass wir bei den Genitiven bleiben. Der Übersetzer will sie gern meiden, denn wir haben zwei, und das ist mit dem Deutschen etwas schwierig. Aber ich denke, wir kommen nicht umhin. Wir könnten es etwas anders sagen, das stimmt. Aber lassen Sie mich einmal zunächst die beiden Westfälle beibehalten. Denn das Gesetz des Geistes, erster Genitiv, des Lebens, zweiter Genitiv, in Christus Jesus befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist der Erweis, dass keine Verurteilung gibt? Es ist keine Verurteilung, denn was ist das Zeichen davon? Der Geist. Er ist der Erweis, der sichtbare, nicht in diesem Fall unsichtbar, aber ich meine jetzt der wirksame Beweis oder das Zeichen, der Erweis dafür, dass keine Verurteilung mehr da ist. Denn wäre Verurteilung da, hätte der Geist da nicht zu suchen. Aber jetzt ist er da. Pfingsten ist da. Und Pfingsten kann nur nach Golgatha und Auferstehung kommen. Pfingsten ist der Beweis, dass Golgatha und Auferstehung geschehen sind. So nach der alttestamentlichen Prophezeiung, ja. Erst muss der Messias kommen und dann kommt der Geist. Ich werde meinen Geist in euer Inneres legen, aber erst Jesaja 53. Und dann kommt Jesaja 44, 55, 57. Dann kommt die Geschichte vom Geist, vom Neuen. Also der Geist ist da. Und dieser Geist ist das neue Gesetz. Vielleicht haben Sie noch im Ohr, was ich über den Westfall, den Genitiv sagte. Manchmal haben wir Identität. Das heißt. Noch einmal Vers 2. Denn das Gesetz, das heißt der Geist. Der Geist ist das neue Gesetz. Und so kann Paulus den Heiligen Geist dem Gesetz gegenüberstellen. Noch einmal Kapitel 7, Vers 6. Nicht im Alten des Geschriebenen oder der Vorschrift, sondern im Neuen des Geistes. Oder ganze Galaterbrief, wo Geist und Gesetz einander gegenüberstehen. Zwei Gesetze, zwei Konstanten, zwei Regeln, zwei Lebensordnungen. Ja? Das neue Regime, ein neues Gesetz, eine neue Weisung, eine neue Führung. Und diese Führung, diese Konstante, dieses neue Gesetz, diese neue Weisung ist eine Weisung, ein Gesetz, eine Konstante des Lebens und nicht des Todes, des Lebens. Und zwar nicht irgendeines Lebens, sondern eines Lebens in Christus Jesus, das er zur Verfügung stellt seit Kreuz und Auferstehung. Der Kriegsknecht spießt Jesus, den Leib Jesu mit dem Spieß, durchdringt den Körper und es fließt heraus Blut und Wasser. Bild. Johannes der Täufer hatte ausgerufen, schaut, da ist Gottes Lamm, seht ihr ihn, da, schaut. Hätten sie das getan, hätten sie nicht so schnell vergessen, was etwa 3 oder 4 Jahre später am Kreuz geschah. Hätten sie geschaut, da ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und ein zweites Mal sagt er etwas über die Aufgabe des Messias. Erste Aufgabe, er ist die Sünde hinwegnehmender, so etwas wörtlich übersetzt. Zweite Aufgabe, er ist der im Geist Taufende, ins Leben, in Gottes Leben hineintauchender. Er versetzt uns in das neue Element des himmlischen Lebens. Das sind die zwei Aufgaben des Messias. Und der Geist bringt das in den Menschen hinein, in mein Leben hinein. Der Geist ist ein Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Und dieses Gesetz, dieser Geist befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Nicht so, dass keine Sünde oder Tod mehr da wäre, sondern hat einmal einen entscheidenden Riss hineingebracht in meine Beziehung zur Sünde. Ich bin nicht mehr abhängig. Es ist nicht mehr eine notwendige Konsequenz. Ein Bruch ist eingetreten. So Befreiung. Das heißt, es ist eine Befreiungsmöglichkeit, eine neue Basis, auf der man jetzt lebt. Nun, das soll jetzt genügen als Einstieg in Kapitel 8. Wir können morgen früh dann umso schneller anfangen. Wir haben dann schon ein wenig ein Bild von dem, was Paulus hier uns nahebringen will. Wir kommen zum Schluss. Lassen Sie uns noch einmal unseren Herrn anbeten. O Vater, es ist uns unvorstellbar. Wir können es nicht fassen. Unser Geist, unser Gemüt ist viel zu eng, zu klein, um schätzen zu können, was du an Liebe uns erzeigt hast. Du hast ein Heil vorrätig gemacht, das unendlich groß ist. Ja, in der Tat, wie sollten wir entfliehen, wenn wir ein solches Heil missachten? Verhüte es, Herr, und schenk uns die Gnade, es zu beachten und zu achten, zu schätzen, stets dankbar dafür zu sein. Und lass uns, Herr, in dieser Gnade stehen und wandeln. Danke, Herr, für dein großes Heil, deine Gnade, deine Vergebung, den Heiligen Geist und die Gemeinschaft anderer in diesem Heil, in diesem Geist. O Herr, wir danken dir, dass du unser Leben so schön gemacht hast, mit dir und miteinander. Hilf uns, Herr, in die Welt hineinzugehen, immer wieder, und so zu leben, dass andere Appetit bekommen. Amen.